Am 10. Dezember, dem Todestag Alfred Nobels, werden sie ihn feierlich in Oslo entgegennehmen. Yasser Arafat, Isaac Begin und Shimon Peres, die hoffnungsvollen Konstrukteure des Friedenvertrages in dem schon seit Jahrzehnten terrorgebeutelten Nahost, sind die diesjährigen glücklichen Empfänger. Glücklich jedoch, so richtig glücklich, scheint die Entscheidung des Osloer Komitees niemanden so recht machen zu wollen, und dies hat mehrere Gründe. Zum einen ist da die unheilvolle Überschattung der Preisverleihung durch das mittlerweile katastrophal beendete Geiseldrama um den jungen israelischen Soldaten Nachshon Wachsman, über das wir gestern schon ausführlich berichtet haben. Es steht stellvertretend für die unglaublichen Schwierigkeiten, mit denen die um Frieden bemühten Politiker zu kämpfen haben. Zum anderen sorgte das Nobelpreiskomitee, ein unabhängiges Gremium von 5 Politikern, ernannt durch das schwedische Parlament, selber für einen verwirrenden Eklat. Nachdem der Vorsitzende des Komitees, Francis Sejersted, mit den Worten
"Den Nobelpreis für 1994 erhalten in alphabetischer Reihenfolge Yasser Arafat, Shimon Peres und Yitzhak Rabin"
die Preisverleihung verlesen hatte, kündigte prompt ein Mitglied des Komitees sein Mitwirken an dem 5-köpfigen Gremium auf. Kare Christiansen bat Abos Parlamentspräsidentin Kirsti Gröndahl, ihn von seinem Auftrag zu entbinden, und folgerichtig wird er nun an der dezemberlichen Feierstunde im Rathaus zu Oslo nicht teilnehmen. Der Grund für die Empörung des 74-jährigen Komiteesmitglied lautet folgendermaßen:
Einem Komitee, das einen Mann auszeichnet, dessen Vergangenheit von Terror und Gewalt gekennzeichnet sei, will der christdemokratische Politiker nicht mehr angehören.
Dieser Ex-Terrorist, dem Christiansen den Preis nicht gönnen will, ist richtig Yasser Arafat. Und betrachtet man die kämpferische Vergangenheit des PLO-Führers, der seit 1965 das ehrenvolle Amt des Fatah-Guerillachefs bekleidet, so möchte man fast zustimmend mit dem Kopf nicken. Doch nur fast, denn betrachtet man die beiden anderen älteren Herren, so muss man gleichsam feststellen, dass es um ihre Vergangenheit nicht unbedingt friedvoller bestellt ist. Im Endeffekt haben Rabin und Peres sowie Arafat für die Errichtung und Sicherung eines eigenen souveränen Staates gekämpft. Beide Parteien gingen dabei nicht gerade zimperlich vor. Steht auf israelischer Seite eine in der Vergangenheit geführte kompromisslose Expansionspolitik mit militärischen oder, wenn man so will, staatlich sanktionierten Terrormitteln, versuchten die Palästinenser eben gerade diesen mit gleichen Mitteln zu erkämpfen. Guerillachef Arafat, Wiederheld des Sechstagekrieges Rabin, sind für das Leiden und Sterben vieler Tausende von Menschen verantwortlich. Genauso wie sie für die Durchsetzung des in Vergangenheit so unerreichbar erschienenen Friedensschluss zwischen Israel und Palästinenser verantwortlich sind. Und schon haben wir den kritischen Punkt der Osloer Entscheidung für die Friedensnobelpreisverleihung getroffen. Der Punkt, der auch Christiansen, wenngleich ungerechtfertigterweise nur auf Arafat gemünzt, übel aufgestoßen ist. Zu Recht fragt da die Neue Welt von Sonnabend nach der Rechtfertigung der Preisverleihung. Und wenn sie diese auch im Verlauf ihres Artikels aufspürt, so ist die einleitende Fragestellung durchaus schlüssig.
Orden treffen immer die Falschen. So könnte man, hämisch veranlagt, die Verleihung des Friedensnobelpreises kommentieren. Warum Rabin, Peres und Arafat? Wieso hat die Osloer Runde nicht jene Männer geehrt, die das Friedensabkommen in aller Stille ausgehandelt haben?
Und um die ganze Fragestellung noch ein wenig zu komplizieren, ein Zitat aus Herrn Alfred Nobels Testament. Der Preis soll denen zugeteilt werden, heißt es da, die im verflossenen Jahr der Menschheit den größten Nutzen geleistet haben. Trifft das nicht viel eher auf die engelsgeduldigen Unterhändler beider Parteien zu, als auf ihre haudegenhaft reinschlagenden Chefs? Müssen wir uns nicht fragen, welchen Wert überhaupt ein Friedensnobelpreis haben soll?
Der Friedenspreis ist keine Heiligsprechung und kein Versuch, die Personalakte der Preisträger reinzuwaschen.
Lässt der Direktor des Nobelinstituts Geir Lundestad verlauten. Doch belehrt uns nicht ein Rückblick auf die Reigen vergangener Preisträger eines Besseren? 1979 war Mutter Theresia die würdige Preisträgerin. Ist sie auch noch nicht heilig gesprochen, so wird sie es in Zukunft bestimmt werden, denn der Vatikan hat sich bisher stets sehr findig gezeigt, wenn es darum ging, die zur Heiligsprechung gehörigen Wunder aufzutreiben. Auf jeden Fall ergibt ihre Personalakte erst gar nicht die Notwendigkeit, irgendetwas reinzuwaschen. Und dass sie zeitlebens im Dienste der Menschheit stand, ist unangefochten. Der Dalai Lama, Preisträger von 1989, ist bereits schon ein Heiliger und auch sein friedfertiger Kampf für die Unabhängigkeit Tibets steht für dessen pazifistisches Naturell. Und zuletzt gab es ja auch schon 1978 einen Friedenspreis für zwei Politiker, die sich für den Friedensprozess in Nahost eingesetzt hatten, Begin und Sadat. Sadats beachtliche Geste, nach Jerusalem zu gehen und sich trotz aller Gefahren, die ihn aus dem eigenen Lager drohten, für einen Frieden einzusetzen, war wirklich ein deutliches Zeichen, für das er dann auch bekanntlich mit seinem Leben bezahlen musste. Sicherlich gab es auch in der Vergangenheit umstrittene Verleihungen, aber dennoch darf der Friedensnobelpreis wirklich nur noch ein politisches Signal sein oder sollte er sich nicht auch seiner moralischen, nämlich pazifistischen Aufgabe erinnern. Natürlich, der voranschreitende Friedensprozess in Nahost ist mehr als nur zu begrüßen und ohne Frage haben die drei diesjährigen Preisträger Beachtliches geleistet und müssen dies vor allem in naher Zukunft noch tun. Trotzdem muss man auch den Hintergrund ihres in offener Feindschaft aufeinander zugehen betrachten. Der Friedensschluss ist Konsequenz jahrzehntelangen innen- und außenpolitischen Drucks. Ein Schritt, den die drei Politiker alleine schon ihrem Beruf schuldig waren, denn was ist eigentlich die Aufgabe sinnvoller und erfolgreicher Politik? Und wenn wir schon bei der politischen Symbolkraft des Preises sind, die vielen inhaftierten Oppositionellen in China zum Beispiel, die sich trotz aller Gefahren um ihr Leben, um ein lebenswerteres Leben im eigenen Land einsetzen, hätten diese nicht viel mehr die internationale Anerkennung und Unterstützung durch die Verleihung des Nobelpreises nötig gehabt? Es gibt unzählige Menschen, die nicht nur aus beruflichen Gründen der Menschheit größten Nutzen leisten. Diese sind es vor allem, die die nationale Anerkennung des Preises zur Weiterführung ihrer Arbeit nötig haben. Oder kommt es in naher Zukunft sogar noch so weit, dass Menschen wie der Serbenführer Karadzic mit dem Nobelpreis ausgezeichnet werden, nur weil sie sich irgendwann durch nationale oder internationalen Druck genötigt fühlten, eine menschliche, nämlich friedvolle Politik zu machen?